Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Tonia Mastroboni, die Korrespondentin der Republika in Berlin. Guten Tag, Frau Mastroboni.
Guten Tag.
Wo kommen Sie denn heute Vormittag her? Ich glaube, Sie haben schon Urlaubsvorbereitungen getroffen, oder?
Genau, ich habe mit meinem Bruder telefoniert, weil morgen geht's nach Ligurien. Es wird schwierig, wie immer in dieser Zeit. Also wir müssen zwei Flüge nehmen, von Turin aus dann mit dem Auto fahren. Das war auch letzte Woche so.
Ja?
Nach Rom. Ja, zwei Flüge nach Rom.
Also im Grunde macht das Reisen gar nicht mehr so wirklich Spaß?
Es macht immer noch Spaß, aber man muss eben ein bisschen mehr Geduld haben und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen als früher, habe ich immer noch den Eindruck.
Ja, vielleicht ist das ja das Normale, dass man sich für eine Reise irgendwie Zeit nimmt, sich vorbereitet und nicht so, wie wir es immer gemacht haben bisher, einfach einsteigen und losfahren.
Oder vielleicht muss man auch umdenken. Vielleicht wird irgendwann Zug einfach nicht nur billiger und auch besser, also auch vielleicht witziger mit zu reisen. Also ich bin immer gerne mit dem Zug unterwegs, aber natürlich nach Italien ist eine lange Strecke.
Mhm, und deswegen nehmen Sie doch das Flugzeug.
Ja.
Verstehe. Wir blicken auf die Themen dieses Tages in dieser Mittagsstunde. Gleich unser erstes Thema, die weiterhin angespannte Lage auf der griechischen Insel Lesbos und die Forderung von Saskia Esken, der SPD-Vorsitzenden, dass Deutschland doch einfach mal mehrere tausend Flüchtlinge aufnehmen soll. Weiterhin ist die Lage angespannt auf der griechischen Insel Lesbos, nachdem das Flüchtlingslager Moria dort ja abgebrannt ist. 10 EU-Staaten haben sich bisher bereit erklärt, 400 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Frankreich und Deutschland im ersten Schritt 100 bis 150 Minderjährige. Und da sagt die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, im ZDF, das reicht nicht.
Wir sind der Auffassung, dass jetzt Bundesinnenminister Seehofer seine Blockade auch der Seebrücke-Kommunen aufgeben muss, dass er deren Aufnahmebereitschaft ernst nehmen muss, ein Bundeskontingent einrichten von maßgeblicher Höhe, ein hoher vierstelliger Anteil, damit wir eben den Menschen jetzt helfen.
Also ein hoher vierstelliger Anteil, mehrere tausend Menschen sollen kommen. Frau Mastroboni, hat Frau Esken hier recht? Müssen die Deutschen mehrere tausend Menschen jetzt aufnehmen? Ist das das Gebot der Menschlichkeit?
Wir müssen wieder die Verhältnisse zitieren. Die europäischen Staaten haben sich willig erklärt, 400 Flüchtlinge aufzunehmen. Aber in Moria wissen wir ja, dass seit einer Woche ungefähr, seit dem Brand, 13.000 Menschen in schrecklichen Zuständen leben. Also sie haben kein Dach mehr auf dem Kopf oder wenn man das Dach nennen kann, was sie vorher hatten. Und deswegen, ich kann schon verstehen, dass Saskia Esken da fordert, dass Europa eine größere Anstrengung unternimmt. Aber eben das Stichwort ist Europa. Auch als Italienerin natürlich frage ich mich, warum muss Deutschland da immer vorpreschen? Deutschland hat sich unglaublich solidarisch gezeigt in diesen Jahren. Das ist toll. Und auch Frankreich, ich meine, das war ein deutsch-französischer Vorstoß, auch letzte Woche noch mit Moria, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Aber wir müssen einfach nach 5 Jahren der Flüchtlingskrise müssen wir dieses Problem europäisch lösen. Wir müssen eine Lösung finden. Es geht nicht, dass jedes Mal, wenn die Flüchtlinge oder die Migranten in Lampedusa ankommen oder eben, wenn Tragödien sich in irgendwelchen Flüchtlingslagern in Griechenland passieren, dass dann sich nur eine Coalition of Willings, wie die genannt werden, also eine Koalition von Ländern, die freiwillig Flüchtlinge aufnehmen, sich zusammenraufen muss. Ja. Also es muss schon Mechanismen geben, nach denen man entweder auf ganz bestimmte Länder diese Flüchtlinge dann verteilt, fast automatisch. Und die Länder, die sich weigern, die sollten auch irgendwie dafür zahlen. Ja. Also nicht Strafen zahlen, aber einfach dafür mehr vielleicht zahlen, europäisches
das
Geld.
Wird ja seit 2015 diskutiert. Damals haben Ungarn, Tschechien und Polen sich eben geweigert, Flüchtlinge aufzunehmen. Ist die Frage, wie man damit umgeht. Sie sind ja vom EuGH dafür auch verurteilt worden. Aber jetzt sagt eben Frau Esken, diese ganze Diskussion muss man zwar führen, aber im Moment gibt es einfach ein Problem, was ganz akut ist. Und da müssen wir Deutschen sagen, wir nehmen eine hohe vierstellige Zahl von Flüchtlingen aus Moria jetzt auf, weil das eben jetzt so sein muss. Da können wir nicht warten, bis diese europäische Diskussion zu Ende geführt wird.
Ja, sie stellt auch ein grundsätzliches deutsches Problem, weil es gibt ja immer wieder diese, ist auch eine tolle Initiative, immer wieder diese Initiativen von Kommunen und Saskia Esken hat sie ja zitiert, die sagen, wir wollen zusätzlich zu dem, was das Bund aufnimmt, auch Flüchtlinge aufnehmen. Das sind ja auch viele Städte jetzt schon wieder gewesen nach Moria. Und Seehofer schweigt dazu immer, also der Innenminister, Bundesinnenminister. Und ich finde, was hindert hindert diese Städte daran, Flüchtlinge aufzunehmen? Warum verhindert das der Innenminister immer? Ich meine, das ist ja eine freiwillige Initiative. Die Bürgermeister, die eben diese Landesorganisation selber treffen, warum kann man denen das nicht zugestehen?
Also in der Tat haben Städte und Landkreise eben gesagt, sie wollen Migranten aufnehmen. Aber Horst Seehofer sagt das Folgende, der Innenminister.
Wenn wir als Bundesrepublik Deutschland die europäische Asylproblematik glauben, alleine lösen zu können, dann wird sich das Jahr 2015 wiederholen, denn dann wird es eine europäische Lösung nicht mehr geben. Dann wird sie es nicht mehr geben.
Interessant, dass er sagt, 2015 wird sich wiederholen, weil das ist ja irgendwie ein Argument, was wahrscheinlich nicht zieht, denn man hat ja Regularien gefunden. Die Flüchtlingszahlen, die Menschen, die aufgenommen wurden, sind ja drastisch zurückgegangen in Deutschland. Insofern, warum das so sagen, frage ich mich hier.
Also ich denke, das wirkliche Problem ist, seit 2015 ist überhaupt nichts auf europäischer Ebene passiert. Also Seehofer hat recht, das muss europäisch gelöst werden. Aber ich meine, Deutschland ist das einflussreichste Land in Europa. Das hat man jetzt wieder auch gesehen mit den europäischen Hilfen während der Corona-Krise. Also der deutsch-französische Vorstoß für diesen Wiederaufbaufonds, der war ja grundsätzlich, ne, um auch das ganze Mechanismus wieder in Bewegung zu bringen. Das heißt, ich denke, bis Deutschland da wirklich nicht entscheidet, zusammen mit Frankreich, zum Beispiel mit anderen Ländern, dieses Problem zu lösen, bleibt es immer dabei, dass wenn diese Flüchtlinge ankommen, wenn diese Migranten ankommen, dann ist Chaos. Weil das war in Lampedusa auch vor zwei Wochen wieder so. Da waren hunderte, tausende Migranten in Italien angekommen mit ihren Booten, die dann irgendwann kentern, dann werden die gerettet, dann werden die dahin gebracht oder die kommen autonom an. Wer nimmt die auf? No? Und Lampedusa ist eine kleine, relativ kleine Insel, die ist auch sofort kollabiert. Es sind auch Inseln, die leben von Tourismus. Ne? So. Und vor allen Dingen, das Schlimme ist, seit 2015 hat dieses ungelöste Problem ja unglaublich den Rechtspopulismus in Italien geschürt. Also ich meine, Matteo Salvini ist wirklich nur ein Ergebnis. Sein Erfolg ist wirklich vor allem ein Ergebnis dieser dieses ungelösten europäischen Problems.
Also Sie sind der Meinung, man muss die Dublin-Regeln überarbeiten, wonach eben die Flüchtlinge aufgenommen werden müssen in dem Land, wo sie zuerst europäischen Boden betreten.
Ich meine, man kann niemanden dazu zwingen, das ist ja auch ganz klar. Ich hatte auch letzte Woche Sebastian Kurz interviewt, er hat ja eine sehr harte Linie, der Bundeskanzler in Österreich. Er sagt immer noch, also wir weigern uns einfach obligatorisch, also zwangsmäßig Flüchtlinge aufzunehmen, das tun auch Ungarn, das die üblichen Länder, die Visegrad-Länder. Wir wissen das. Das heißt, das ist keine Lösung, auch weil viele dieser Flüchtlinge kommen eventuell in diese Länder an und dann wollen sie weiterreisen. Das heißt, sie gehen dann sowieso nach Schweden oder nach Deutschland. Wie können wir sowas lösen? Ich denke, man kann es finanziell lösen. Man kann einfach entscheiden, jetzt auch im Rahmen dieser Diskussion, die ja jetzt wirklich auch ernsthaft anfängt über die EU-Bilanz und so, dass man da überlegt, die Strukturfonds zum Beispiel etwas konditionierter zu vergeben. Also an diese Länder wie Polen, Ungarn und so, die leben ja davon, also sehr stark von Strukturfonds. Das sind ja Nettoempfänger der EU. Dass man sich da Mechanismen überlegt, dass man sagt, naja, wenn ihr nicht solidarisch sein wollt, dann helft diesen Ländern wie Italien und Griechenland einfach, dass sie diese Flüchtlinge aufnehmen oder Deutschland, Frankreich und so weiter. Ich denke, da sollte man schon finanziell eine Lösung finden können.
Die Nachlese der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, die haben für die CDU leichte Verluste gebracht. Trotzdem ist die CDU stärkste Kraft geworden. Die Grünen haben zugelegt, verloren hat die SPD, die ja dieses Land, die es 50 Jahre lang geprägt hat. Der Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU ist ja dann gestern Abend recht aufgeräumt, sichtlich zufrieden mit sich aufgetreten und hat den Wahlausgang als Anerkennung für seine Politik in der Pandemie gewertet. Zu Recht, Frau Mastroboni?
Ich denke schon. Also wenn man vergleicht, was zum Beispiel Italien und Deutschland am Anfang der Krise gemacht haben, der Covid-Krise. Italien hat sehr, sehr strenge Maßnahmen unternommen und dann war Deutschland immer eine Woche zurück und hat dann irgendwann galt es ja zu entscheiden für Deutschland, gehen wir denselben Weg wie Italien, also ganz, ganz strikte Regeln, die Leute zu Hause einsperren de facto, oder gehen wir den Laschet-Weg, weil Laschet hat ja sofort dann gesagt, nein, wagen wir was anderes, wagen wir einen etwas leichteren Lockdown und das hat sich ja bewährt. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis, dass das anerkennt, ne, dass er die richtige Lösung auch für alle gefunden hat damals.
Aber er ist ja auf einer anderen Seite auch sehr kritisiert worden. Lange Zeit hieß es ja auch, eigentlich hätte Markus Söder in Bayern es richtig gemacht, der eben strengere Maßnahmen verfügt hatte. Und da war ja Armin Laschet so ein bisschen, kritisiert worden. dass er es nicht streng genug verfügt hatte. Aber ist es nicht so, Frau Mastrobuoni, dass da eigentlich sich jetzt auch ein bisschen noch mal was gewandelt hat? Also dass Herr Söder ein bisschen verloren hat im Ansehen und Herr Laschet tatsächlich ein bisschen gewonnen?
Ja, es gab ja in Bayern diesen Chaos bei den Tests, bei den Corona-Tests in letzter Zeit. Und ich glaube, das hat die Leute sehr verstimmt. Mhm. Ich denke einfach, also Laschet war einfach immer auf der Bühne, wie soll ich sagen, während dieser Krise, also für mich als Auslandskorrespondentin. Er war immer da. Ne? Er war da eben, weil er am Anfang gesagt hat, wir müssen weniger streng vorgehen. Und im Grunde genommen hat sich das ja bewährt, weil Deutschland hat im Grunde genommen, die Zahlen sind nicht so verheerend wie in anderen Ländern. Auch zum Beispiel die Todeszahlen sind sehr, sehr weit entfernt von den italienischen Zahlen oder so. Im Grunde genommen war dieser leichte Lockdown doch richtig, ne? Ich denke schon.
Ja, ganz so leicht war er ja nicht. Zum Beispiel jetzt auch in den Schulen hatte Armin Laschet dann sofort Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen verordnet. Jetzt ist diese Maskenpflicht wieder aufgehoben worden. Mhm. Aber er hat ja doch auch schon, also er hat schon auch harte Maßnahmen verfügt.
Genau, in der Schule, aber das war so ein bisschen, glaube ich, eine Ausnahme, also gegenüber seiner vorherigen. Der Unterschied mit anderen Ländern war Maskenpflicht in der Klasse, ne? Ja. Richtig. Und das ist, glaube ich, auch in Italien gilt das nicht. Also das gilt, glaube ich, nirgendwo und das ist auch sehr schwer durchzusetzen. Ich glaube, das war ein bisschen eine Gaffe. Also das war ein bisschen daneben gegriffen.
Ja. Ja, es gibt auch wiederum Schüler, die sagen, hätten wir schon machen können, zum Wohle sozusagen der Gesundheit unter den Schülerinnen und Schülern. Aber lassen Sie uns noch mal auf sozusagen die CDU in Nordrhein-Westfalen gucken. Friedrich Merz und Norbert Röttgen, die ja auch gerne CDU-Vorsitzende werden wollen. Das ist ja eben das, was jetzt ansteht. Der Parteitag im Dezember, wo das ausbaldowert werden soll. Die haben gesagt, die Ergebnisse der CDU in den nordrhein-westfälischen Großstädten jetzt sei eine Schwäche der Partei, die sei da offenbar geworden und man würde Defizite bei jungen Leuten sehen in den Universitätsstädten und die Wahl zeige, dass ja die Grünen eben zugelegt haben und die seien der strategische Gegner für die Christdemokraten, richtig?
Ja, aber die Grünen haben, glaube ich, weniger zugelegt, als man erwartete. Ich glaube, die wirkliche negative Überraschung ist die SPD in ihrer Hochburg Nordrhein-Westfalen, dass sie so schlecht abgeschnitten hat. Weil wir haben bisher gesehen, dass auf Bundesebene gibt es ja so einen Regierungsbonus, vor allen Dingen für die CDU. Also die CDU, und ich glaube, das hat auch mitgeklungen in den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, also die CDU hat eben so einen Merkel-Effekt. Ne? Hm. Sie ist momentan sehr beliebt und ich glaube, das zählt auch. Ich denke, ja, Laschet hat Fehler gemacht, aber Laschet, wie gesagt, also von meinem Gesichtspunkt aus als italienische Korrespondentin denke ich, dass die Tatsache, dass er am Anfang diesen leichteren Lockdown auch für die anderen Bundesländer durchgekämpft hat, das war schon die richtige Lösung. Also Italien hat sehr viel gelitten unter diesem knallharten Lockdown und die Ergebnisse waren danach auch nicht besser als die deutschen.
Die Kinder haben in Italien sehr, wirklich sehr unter der Corona-Pandemie gelitten. Es gibt 7,6 Millionen Schülerinnen und Schüler. Am 4. März haben sie zuletzt die Klassenzimmer betreten und heute dürfen sie wieder in die Schule. Wir wollen mal Verena Schelter hören, bevor wir drüber sprechen.
Eigentlich hatte die italienische Regierung einen ehrgeizigen Plan erarbeitet, um den Schulbetrieb möglichst sicher zu gestalten. Doch bereits vor dem ersten Schultag wird deutlich, dass dieser Plan nur schwer einzuhalten ist. So sollten beispielsweise mehr Lehrer eingestellt werden, um kleinere Klassen zu ermöglichen. Doch es fehlen immer noch 45.000 neue Lehrkräfte. Und von denen, die schon da wären, sind 13.000 nicht einsatzfähig, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dazu kommt, viele Klassenzimmer sind zu klein, um Abstände einhalten zu können. Um die Ansteckungsgefahr dennoch möglichst niedrig zu halten, sollen die Schulen Lehrer und Schüler täglich mit Masken versorgen. 11 Millionen pro Tag wären dazu nötig. Allerdings haben bereits im Vorfeld viele Schulen beklagt, dass die bislang gelieferten Masken nur für wenige Tage reichten. Deshalb sollen nun die Eltern ihren Kindern Desinfektionsmittel und Masken mitgeben.
Puh, das klingt alles nach einer Herkulesaufgabe. Tonia Mastrobuoni von La Repubblica hier zu Gast, oder? Herkulesaufgabe scheint mir, das scheint mir der Begriff hier zu sein.
Ja, ist eine Katastrophe eigentlich. Also seit März wissen wir, dass die Ministerin Azzolina daran arbeitet oder daran nicht arbeitet, eben wie man die Schule organisieren soll. Heute auch dank ihres totalen, also katastrophalen Managements können auch nur 2/3 der Schüler wieder zurück in die Schule und das wirklich nach so vielen Monaten. Das ist einfach ein Desaster und sie wurde auch irgendwann zwischendurch, hat man ihr einen Kommissar beigestellt, der Arcuri, der ihr helfen soll und dann gab es noch ein paar Knaller, wie zum Beispiel Diese Idee, dass man Einzelbänke in die Klassen stellt mit Rädern unten an den Bänken, dann kann man sich ja schon vorstellen, dass die Schüler da durch die Klassen sausen, also von wegen Abstand. Also es gab da.
Sie hatte doch auch die Idee, Plastikwände zwischen den Tischen aufzubauen.
Genau, das war noch die weniger desaströse Idee, die sie.
Die hat sie aber auch zurückgezogen.
Hat sie zurückgezogen, klar. Ja. Ich meine, es gab jetzt irgendwann zu harsche Kritik gegen sie, aber sie ist wirklich unvorbereitet angekommen und so. Und dann, man muss auch immer denken, in Italien sind die Gewerkschaften sehr, sehr stark in der Schule noch. Das heißt, die haben sehr, sehr darauf geachtet, dass alle Sicherheitsmaßnahmen auch wirklich, wirklich eingehalten werden. Und ja, Italien ist zu spät und daran leiden Millionen Kinder. Sie haben es eben gesagt, 8 Millionen, und von denen eben jetzt ein Drittel heute immer noch nicht in die Schule geht. Die kommen dann wahrscheinlich zwischen den nächsten Wochen bis Anfang Oktober sollen die in die Schule kommen. Aber wer weiß, was da alles noch passiert.
Die Lucia Azzolina ist ja von den Cinque Stelle. Und man hätte sich ja fragen können, ob sie nicht einfach abgelöst hätte werden können und ersetzt werden können in diesem Ministeramt von jemandem, der es anders geplant hätte.
Ja, ist eine sehr gute Frage. Aber in diesem sehr delikaten Konstrukt der italienischen Regierung momentan, der Conte-Regierung, ist es immer gefährlich, auch nur einen Posten zu räumen. Ja, und das wird jetzt auch heikel in den nächsten Monaten, wenn es natürlich darum geht, 209 Milliarden zu verwalten, die aus dem Wiederaufbaufonds aus dem Europäischen kommen. Ne?
Italien ist doch ein wirklich total kinderfreundliches Land. Insofern wundert es mich umso mehr. Also schon, dass der Lockdown so streng war, meinen Sie, das war gerechtfertigt? Ich meine, die durften ja nicht auf die Straße, nicht mal im Hof Fußball spielen mit anderen Kindern, keine Freunde zu sehen. Natürlich hat das Langzeitfolgen für so eine Kinderseele. Das kann man sich ausmalen, vorstellen.
Also in Italien ist ja strukturell die Tragödie die, dass man, die Familien sind sich selbst überlassen. Ne? Das ist ja auch in der, zum Beispiel in der Frage, wie Frauen arbeiten können und zugleich Kinder haben können. Das ist ganz einfach, weil die Großeltern auf die Kinder aufpassen. Ne? So, weil der Staat nicht da ist. Und diesmal hat der Staat irgendwie, also die Regierung hat verstanden, wenn wir das nicht strikt machen, wir wissen überhaupt nichts über dieses Virus. Und Italien war ja irgendwo auch Avantgarde in Europa. Es war eins der ersten Länder, das damit mit einer ganz, ganz schweren Krise betroffen wurde, und deswegen hat es auch ganz schnell und ganz strikt gehandelt.
Natürlich auch, weil die Todeszahlen so hoch waren.
So hoch waren, genau. Und das ist auch ein Problem, ein soziales Problem. Die Todeszahlen waren zum Teil so hoch, weil die Kinder die Großeltern angesteckt haben, die jungen Leute. No, wenn drei Generationen ständig miteinander leben, das ist in Italien viel stärker als in Deutschland, es gibt Studien dazu inzwischen, also ich sage das nicht einfach als Meinung, dann ist natürlich auch die Ansteckungsgefahr größer. Aber diese Kinder haben in wirklich ganz, ganz strengen, in einer ganz klaustrophobischen Situation für Monate gelebt. Und es war überhaupt kein Thema in der Politik, überhaupt keins. Ich glaube, weil es gibt diese alte Angewohnheit, naja, wenn man alles den Familien überlässt, dann klappt auch alles in Italien. Es ist nicht so. Wie Sie sagten, die Kinder sind auch traumatisiert von so einer Erfahrung, ganz bestimmt. Also, und vor allen Dingen auch die Lehrlücken, die Bildungslücken, die entstehen da noch.
Ja. In der Tat, das muss jetzt alles aufgeholt werden, zumal auch das digitale Lernen in Italien hier und da nicht so gut funktioniert hat, wie man liest. Ja.
Nein, absolut nicht. Also.
Jetzt sind viele Familien sicherlich erleichtert, dass die Kinder wieder in die Schule gehen.
Doch viele Kinder, glaube ich.
Viele Kinder, genau. 209 Milliarden Euro werden nach Italien fließen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds. Das ist im Juli ja so beschlossen worden beim EU-Gipfel, und da haben die meisten Menschen in Italien sehr gejubelt. Es wurde gesagt, Europa lebt, und das haben wir Conte zu verdanken, Frau Merkel und dem Emmanuel Macron in Frankreich. War es so, Frau Mastroburni, wie ich es beschreibe?
Es war so, und das hat auch die Populisten sehr geschwächt. Also Salvini ist da einfach verstummt, der Anführer der Lega-Partei. Die konnten einfach nichts mehr dazu sagen. Ich meine, Deutschland und Frankreich hatten einen sehr großzügigen Vorstoß gemacht, Europa hatte den angenommen. Ein sehr glücklicher Moment für Europa und für Italien. Und da mussten die Populisten einfach schweigen.
Ja, und das war ja, nachdem Europa zuvor gar nicht so ein gutes Ansehen hatte, weil eben am Anfang der Pandemie die Sache mit den Masken auch passierte. Mhm. Also die Maskenlieferungen nach Italien nicht so gut liefen und teilweise in Deutschland und Frankreich zurückgehalten wurden.
Das stimmt, aber Deutschland ist ja danach auch das einzige Land gewesen, das Patienten aufgenommen hat. Mhm. 44 italienische Patienten hat es da das Leben gerettet, ja, weil die waren in Koma schon. Und außerdem hat es auch auch sehr viel Schutzmasken geliefert dann auch und auch Schutzkleider und so weiter. Also Deutschland hat sich danach, wie soll ich sagen, materiell auch sehr stark entschuldigt mit Italien.
Also insofern sind die Italiener dem europäischen Gedanken, sage ich mal, gegenüber wieder positiver gestimmt. Jetzt ist aber die Frage, wer kann denn dafür sorgen, dass diese 209 Milliarden Euro dorthin fließen in Italien, wo sie auch gebraucht werden. Und jetzt wird gesagt von manchen, das wäre doch gut, wenn Mario Draghi käme, der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank, als Regierungschef. Meinen Sie, er hat Chancen?
Also ich denke, er will absolut nicht. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die ihn sehr gut kennen. Die meinen absolut nicht als Regierungschef. Ein anderes Kapitel ist Präsident der Republik. Das ist nächstes Jahr und das ist was ganz anderes. Aber sich in die Hände dieser Mehrheit im Parlament zu begeben und vor allen Dingen einer sehr chaotischen Partei wie Cinque Stelle, das will er, glaube ich, nicht. Also die Reform, die er fordern würde, er weiß, dass die wahrscheinlich im Parlament sofort gekentert. Aber was interessant ist, dass
welche Reformen wären das denn, wenn ich da kurz nachfragen darf? Was würde Draghi als erstes Italien verordnen?
Naja, erstmal eine Entbürokratisierung und eine Reform des Justizsystems dahin, dass zum Beispiel ein deutsches Unternehmen nicht 7 Jahre im Durchschnitt darauf warten muss, bis ein Richter entscheidet, ob es Recht hat oder nicht. No? Das sind einfach Sachen, die Unternehmen unmöglich machen in Italien, die auch als Standortfaktoren abschreckend sind, no, für jede Industrie. Man muss diesen Schuldenberg irgendwann natürlich abbauen. Das wird er jetzt nicht machen. Er hat ja sogar einen Artikel geschrieben in der Financial Times für die Schulden. Aber man muss eine Strategie aufbauen, dass man das Land reformiert und dass es wieder zu Wachstum kommt. Ja? Zum Beispiel eben wettbewerbsfähiger die Industrie zu machen. Und Wachstum baut ja auch Schulden ab. Ja, und das ist eben die Strategie immer von Draghi gewesen, seitdem er also Präsident der italienischen Notenbank war. Aber er will absolut nicht. Also
dann läuft es vielleicht doch nochmal auf Giuseppe Conte raus. Und man kann doch sagen, dass er eigentlich jetzt mit dieser Achse Macron-Merkel tatsächlich ganz gut kooperiert hat. Genau. Und dass er auch an Ansehen sehr gewonnen hat.
Genau. Es gibt interne Probleme. Zwei Probleme. Eine Referendum. Es gibt jetzt Sonntag ein Referendum. Da werden die Abgeordneten reduziert. Es ist ein sehr populistisches Referendum. Meiner Ansicht nach, die werden einfach reduziert, Punkt. Zum Beispiel ohne Wahlrechtsreform, was angebracht wäre. Das ist eine Reform, die hat Di Maio sehr gewollt, die Cinque Stelle. Das heißt, wenn Ja gewinnt, werden die Cinque Stelle sehr verstärkt aus dieser Referendum kommen. Und außerdem gibt es Regionalwahlen. Und da haben die Mehrheitsparteien, also Cinque Stelle und PD, den riesengroßen Fehler gemacht. Die sind getrennt zur Wahl gegangen. Das heißt, Salvini könnte in einigen Regionen haushoch gewinnen, weil er einfach, also die rechten Parteien sind da geeinigt und das ganze Mitte-Links-Feld ist zerstritten, genau. Mhm. Und diese inneren Probleme, diese innenpolitischen Probleme könnten für ihn eine Hürde sein, ja. Also wenn irgendwie das Gleichgewicht der Parteien in der Mehrheit schon wieder sich verändert, sehr stark, oder wenn die Rechte sehr stark wird, Salvini, dann ist es auch ein Druck auf die Regierung, ja. Dann ist Conte ein bisschen Gefahr. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass natürlich er bleibt. Bis Mitte Oktober hat der Europaminister Amendola gesagt, er will alle Reformvorschläge aufnehmen, sammeln, alle Infrastruktur, alle Investitionsvorhaben der Ministerien. Und dann wird man ja sehen, was Italien machen will. Bis dahin.
Die Beziehungen zu China, die beschäftigen uns jetzt, denn heute gibt es einen virtuellen Europa-China-Gipfel um 14 Uhr, also in etwas über einer Stunde geht's los. Diese Beziehungen zu China seien wichtig, man müsse im Gespräch bleiben, in strategischen Fragen, so hat es die Kanzlerin, so hat es Angela Merkel gesagt, als die Deutschen die EU-Ratspräsidentschaft übernommen haben.
Das wird nicht immer einfach sein. Es muss ein vertrauensvolles Verhältnis dahingehend sein, dass man sich offen die jeweilige Meinung sagen kann, im gegenseitigen Respekt. Und da wird es auch Meinungsunterschiede geben, aber ich hoffe auch gemeinsame Ergebnisse.
Da klingt sie also so ganz gelassen und hebt auf das Vertrauen ab. Aber Fakt ist leider, es gibt relativ wenig Vertrauen in diesen europäisch-chinesischen Beziehungen zurzeit. Und heute soll es unter anderem um ein Investitionsabkommen gehen. Und schon letzte Woche gab es dazu eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Und da hat Jürgen Trittin von den Grünen sich zu Wort gemeldet, nämlich so.
Menschenrechtsverletzungen in Hongkong, in Xinjiang müssen einen Preis haben. Was der Systemrivale anrichtet, muss Konsequenzen für den Wettbewerber haben. Man kann nicht auf der einen Seite über Rechtssicherheit verhandeln und auf der anderen Seite zusehen, wie der letzte Rest von Rechtssicherheit in China, in Hongkong zerstört wird.
Hat er recht, Frau Mastrobuoni?
Ja, hat er. Ich meine, man muss immer das Gleichgewicht bewahren zwischen eben der Forderung, dass Menschenrechte dort respektiert werden. Die Wahlen sind ja jetzt verschoben worden, das war ja auch so ein kritischer Punkt und so, und man weiß genau nicht genau, wie das endet jetzt, und viele sagen schon, ich meine, die Hongkong-Unabhängigkeit ist schon de facto beendet, und das ist schon sehr schwierig, das in Zusammenhang mit dieser dieses Willen der deutschen Regierung bis Ende des Jahres, so habe ich das verstanden, ein Investitionsabkommen zu haben. Das heißt einfach, dass die europäische Industrie genauso einen Zugang hat zu dem chinesischen Markt wie umgekehrt schon
also
noch passiert.
Also es geht um faire Wettbewerbsbedingungen.
Genau.
Aber die Frage ist, wenn man jetzt weiß, dass die Menschenrechte eben nicht gewahrt werden, zum Beispiel in Hongkong, wie muss man dann reagieren?
Ja, ich denke schon, man sollte genauso knallhart reagieren, wie man im Fall Nawalny zum Beispiel mit Moskau umgeht oder Belarus, da sind ja schon Sanktionen verhängt worden. Für China wird immer so ein bisschen die Ausnahme gemacht, weil China eben so ein gewaltig wirtschaftlich mächtigeres Land ist und reicheres Land und auch wichtigeres Land für Europa und vor allem für Deutschland. Aber ich meine, was wir gelernt haben, ist, dass China lügt. Zum Beispiel in dieser Corona-Krise. Ne? China hat gelogen, und China, Frau Merkel hat es eben gesagt, das Stichwort ist ja Vertrauen. Trauen wir China? Weil dann müssen wir uns fragen, wenn wir schon jetzt überlegen, zum Beispiel die ganzen zu renationalisieren, zum Beispiel von Schutzmasken, ne? Weil wir da denken, wir können nicht so abhängig sein von den Chinesen. Wie können wir da zum Beispiel denken, dass wir unsere ganze Infrastruktur, 5G-Infrastruktur, die Infrastruktur der Zukunft, Huawei übergeben? Also das ist auch eine große Frage, und die hat eins der größten Länder in Europa, Deutschland, nicht gelöst.
Zum Beispiel haben gesagt, wir beteiligen Huawei nicht mehr in unserem Land an dieser Telekommunikationsinfrastruktur. Denken Sie, das ist der richtige Weg?
Ich denke, ja. Weil ich meine, das ist Sicherheit, das ist Verteidigung, das ist alles. Ich meine, 5G wird unser ganzes Leben bestimmen in nächster Zeit. Und wollen wir da sicher sein, dass, ich meine, ich kann nicht der chinesischen Regierung vertrauen, wenn sie mir ein mündliches oder schriftliches, eine Versicherung gibt, dass sie uns nicht ausspionieren werden. Ich meine, das ist ein Regime. Das ist eine Diktatur, und den kann man nicht trauen, autoritären Regimes.
Also eine härtere Gangart würden Sie fordern, Tonia Mastroboni.
Es gibt ja auch Alternativen. Es gibt ja europäische Firmen, die machen diese Infrastruktur. Überlassen wir die Infrastruktur diesen europäischen Firmen und nicht der chinesischen Huawei, würde ich sagen.
209 Milliarden Euro, die also nach Italien fließen aus dem EU-Corona-Wiederaufbaufonds. Das sind unglaublich viele Milliarden, 209 Milliarden Euro. Das wäre doch der Moment, Frau Mastroboni, wo Italien jetzt wirklich die Gelegenheit beim Schopfe greifen könnte, um sich zu verändern, um einen Neustart hinzulegen.
Das ist ein neuer Marshallplan. Der ist doppelt so viel wert. Es ist eine historische Gelegenheit, wirklich das Land umzukrempeln, es wieder auf die Beine zu bringen. Italien wächst seit 20 Jahren nicht. Und ich hoffe, dass die Italiener das nicht vermasseln, also die italienische Regierung besser gesagt.
Und Sie ganz persönlich, wenn Draghi sich jetzt bereit erklären würde, Sie haben ja mehrfach gesagt, Mario Draghi sagt also nein, eigentlich möchte er sich nicht in diesem Parteiengezänk auch verzetteln, aber wenn er doch ja sagen würde, würden Sie es ihm zutrauen und würden Sie sich freuen, wenn er es macht?
Ja, natürlich, aber wie gesagt, alles, was er entscheiden würde, würde durch das Parlament, und das Parlament ist ein chaotisches Zusammen im Moment von Parteien, die sich nicht riechen können, die nicht richtig zusammen können, also es wäre immer ein bisschen schwierig, aber ich hoffe schon, ja, auch dass das Verantwortungsbewusstsein der italienischen Abgeordneten da stärker ist als irgendwelche persönlichen Ambitionen, irgendwelches Geld da nach Hause zu bringen und so für den Wahlkreis oder ich weiß nicht für was.
Also ich höre, wie Ihr Herz schlägt für Ihr Land und wie Sie hoffen, dass es gut ausgeht hier.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde und die Themen des Tages mit mir besprochen haben. Dankeschön.